NDR Info. Norddeutschland.
Herzlich willkommen bei NDR Info. Schön, dass Sie mit dabei sind. Am Mikrofon ist Susanne Stichler. Der Termin stand schon lange im Kalender der schleswig-holsteinischen FDP. Auf dem heutigen Landesparteitag soll ein neuer Landesvorstand und ein Spitzenkandidat für die Bundestagswahl gewählt werden, beziehungsweise die Landesliste aufgestellt werden. Perfektes Timing, denn in Sachen Bundestagswahl herrscht ja nun tatsächlich Zeitdruck. Im Februar wird ja gewählt. Gide Jensen sitzt für die FDP für den Wahlkreis Nordfriesland-Dithmarschen im Bundestag. Beginnen wir mit den aktuellen Entwicklungen. Die Zeit, Süddeutsche und Spiegel schreiben jetzt, dass die FDP den Ausstieg aus der Ampel schon seit Ende September unter dem Stichwort D-Day geplant habe, also sehr strategisch. Das war's dann wohl mit der Schuldzuweisung Richtung Kanzler und dem immer wieder Betonen, seine Rede sei ja lange vorbereitet gewesen und vom Teleprompter abgelesen worden, oder?
Also die Umfragewerte für die Freien Demokraten sind natürlich vor allen Dingen auch in der Zeit, als wir in Ampelverantwortung waren, nach unten gegangen. Und das muss jede Partei natürlich umtreiben. Und egal in welcher Regierungsverantwortung, ist es natürlich immer Teil einer Bewertung, wie ist die Regierungsperformance, was macht das mit den Menschen im Land, wie blicken sie auf die Entscheidungen, die getroffen werden. Und diese Stimmungsbilder, diese Szenarien, die wurden selbstverständlich regelmäßig abgewogen, die wurden regelmäßig eingeholt. Ich denke, dass wir da von ausgehen können, dass das auch Grüne und SPD genauso machen. Ich glaube, was aber jetzt eigentlich wichtiger ist, ist die Bewertung aus dem Koalitionsausschuss und in Verbindung mit der Lage im Land. Die Wirtschaft geht den Bach runter und wir als Freie Demokraten haben das auch in der Ampel immer angesprochen, haben gesagt, wir brauchen nicht nur kleinere Förmchen, sondern wir brauchen wirkliche Strukturveränderungen. Und diese Strukturveränderungen waren über die letzten Monate, vor allen Dingen in diesem Jahr, nicht mehr möglich.
Das haben wir ja alles live miterlebt, auch mit den Wirtschaftspapieren und so weiter. Aber es geht mir jetzt nochmal um diese Geschichte mit der Schuldzuweisung ganz klar in Richtung SPD zu sagen und sagen, Lindner sagt, ich war das nicht, ich bin eigentlich überrumpelt worden und wollte das gar nicht.
Also Christian Lindner hat nie gesagt, dass er überrumpelt worden ist. Und so habe ich ihn auch nicht wahrgenommen. Er ist selber sehr gut vorbereitet. Das, finde ich, kann man von einem Regierungsmitglied in der Ranghöhe und mit der Erfahrung erwarten. Das erwarte ich genauso von Grünen und SPD. Er ist in den Abend des Koalitionsausschusses mit seinem Team gegangen und hatte sich natürlich verschiedene Überlegungen gemacht, in welche Richtung es gehen könnte. Aber ich habe von keiner der Personen, die dort im Koalitionsausschuss für uns saßen, gehört, dass es eine festgelegte Haltung gab, wie entschieden wurde. Denn Christian Lindner hat ja dem Kanzler ein erstes Angebot gemacht, geordnete Neuwahlen und mit entsprechenden Möglichkeiten, es ordentlich vorzubereiten. Der Kanzler hätte dazu ja auch Ja sagen können. Der Kanzler hätte auch Ja sagen können zu einer Diskussionsgrundlage des 18-seitigen Papiers, das ja kurz vorher veröffentlicht wurde. Über welchen Weg ist erstmal egal. Das, was drinsteht, ist nicht egal. Nämlich da stehen die Vorschläge drin, die wir machen, damit tatsächlich nicht nur kleinere Förmchen, sondern tatsächliche Strukturveränderungen für dieses Land.
Aber Frau Jensen, also auch heute Morgen von Ihnen kein Wort der Kritik an Ihrem Parteichef, auch von Ihnen, die ja aus einem Bundesland kommt, wo eine Ampel ja mal gut funktioniert hat.
Wir hatten ja tatsächlich eine Jamaika-Koalition. Ich bin auch sehr, sehr positiv in die Ampel gestartet, weil wir Möglichkeiten hatten, dort liberale Ideen auch in Gesetze gießen zu können. Und ich finde, trotzdem gehört es zur Realität dazu, sich immer wieder zu fragen und das auch in Stimmungsbildern einzuholen. Wie kommt denn die Politik, die wir machen, bei den Leuten an? Und wenn wir feststellen, und deswegen ist eigentlich die schleswig-holsteinische Sicht da ganz gut drauf, wenn wir feststellen, dass die politischen Entscheidungen und die Lage im Land und die Wahrnehmung, die die Leute auch für ihre Zukunft haben, nicht mehr zu den Entscheidungen passt, dann muss etwas verändert werden. Und ich glaube, darauf sollte sich in den nächsten Wochen und Monaten auch fokussiert werden. Da möchte ich zumindest zu beitragen.
Wie wollen Sie sich denn jetzt neu aufstellen auf Ihrem Landesparteitag? Was wird Ihr Hauptthema für den Wahlkampf?
Also wir haben ja zuerst die Landesvertreterversammlung und im Anschluss wählen wir auf einem Landesparteitag auch noch einen neuen Landesvorstand. Das ist ein ambitioniertes Programm für einen Tag. Wir werden mit Wolfgang Kubicki als unserem Spitzenkandidaten in die Bundestagswahlen gehen hier in Schleswig-Holstein. Ich bewerbe mich dahinter auf Platz 2. Und die Idee ist, genau das fortzuführen, was wir im Grunde auch in den letzten Monaten immer gesagt haben. Wir sind in Deutschland in der drittgrößten Volkswirtschaft der Welt. Wir sind die größte Volkswirtschaft in Europa. Und wir müssen uns daran messen lassen, auch wenn wir das bleiben wollen, mit der Zeit zu gehen. Und das heißt, einen klaren Fokus auf wirtschaftliche Produktivität zu legen. Und ich würde aber noch ergänzen, dass damit diese wirtschaftliche Produktivität funktioniert, brauchen wir ein ordentliches Bildungssystem. Und zwar von der Kita angefangen bis in den weiterführenden Bereich. Denn damit Menschen arbeiten und ihr Leben organisieren können, müssen sie sich auch darauf verlassen können, dass die Kinder gut betreut sind, und zwar in angemessener Qualität.
Setzen Sie dann auf ein, ja, auf ein neues Mitregieren mit der Union, oder wollen Sie erstmal sich selbst Ihr Profil schärfen?
Also grundsätzlich habe ich jetzt in den 13 Jahren, wo ich ehrenamtlich und dann auch im Bundestag dabei bin, immer dafür geworben, und so bin ich im Grunde groß geworden bei den Freien Demokraten, dass man am Ende erstmal für seine eigenen Überzeugungen wirbt. Die Leute müssen ja auch verstehen, was theoretisch FDP 100% oder FDP pur wäre. Das machen alle anderen Parteien genauso. Und das machen wir bis zum Wahltag, bis zum 23. Februar. Und dann wird Bilanz gezogen, wie die Wählerinnen und Wähler entschieden haben. Und auf dieser Grundlage wird dann sondiert, bevor in Koalitionsverhandlungen eingetreten wird, und geschaut, wo die größten Schnittmengen sind. Und ich glaube, da erzählt man natürlich niemandem was vom Pferd, wenn man gerade merkt, welche Parteien sich auf welche politischen Themen fokussieren. Aber ich glaube schon, dass es notwendig ist, dass die Freien Demokraten auch in der nächsten Bundesregierung sitzen und ein Stück weit das Korrektiv für die Ideen sind, die vermeintlich die größere Partnerin in so einer Koalition hat. Ja, denn man muss sich auch, glaube ich, immer ein bisschen überprüfen lassen.
Sie haben es gerade gesagt, die Bilanz der Wähler, um mitregieren zu können, müssen Sie erstmal über die 5%-Hürde kommen. Da sind die Zahlen ja so ein bisschen um die 5%. Wie groß ist Ihre Sorge, dass Sie es nicht schaffen?
Ich habe keine Sorge, dass wir in den Bundestag kommen. Bei den Umfrageinstituten und den Demoskopen sind wir spätestens Anfang nächster Woche eigentlich überall bei 5%. Wir kennen die Lage um die 5%-Hürde. Wir müssen in jedem Wahlkampf über unser, ich sag mal, klassisches Stammwählerkapital, das ist meistens unsere eigene Mitgliedschaft, hinaus werben. Das heißt, dass jeder Wahlkampf auch immer über die 5%-Hürde geführt werden muss. Und ich nehme wahr, Menschen in diesem Land schon verstehen, worum es uns geht. Und wenn das passiert, ist das eine gute Grundlage für deutlich mehr als 5%. Wenn man natürlich immer nur darüber redet, wie schwierig es ist und dass da die 4,5 stehen, dann kann ich verstehen, dass die Leute sagen, naja, aber ich will ja meine Stimme auch gut einsetzen. Und deswegen sind die 5%, die wir in den nächsten Tagen auch überall sehen werden, ein elementares Vehikel und Instrument, das zu dokumentieren, dass wir natürlich im nächsten Bundestag sitzen werden.
Das sagt die schleswig-holsteinische FDP-Bundestagsabgeordnete Gide Jensen. Und wir bleiben nochmal beim Aus der Ampel. Eine Folge ist ja eben auch, dass der Haushalt fürs nächste Jahr nicht beschlossen ist und das vorerst auch erstmal so bleibt. Über das Geld für den Haushalt hatte sich die Ampel ja zerlegt. Das heißt nun konkret, dass viele Projekte nicht mehr abgesichert sind. Ein wichtiges Beispiel für den Norden, die geplante Generalsanierung der Bahnstrecke Hamburg-Berlin. Katharina Seiler mit den Einzelheiten.
Es bestehe die Gefahr, dass die Sanierungsarbeiten auf der Bahnstrecke Hamburg-Berlin nicht wie geplant starten könnten. Und wenn doch, werde es sehr wahrscheinlich teurer werden, heißt es aus Bahnkreisen. Der Grund, die Aufträge für die Sanierung können nicht vergeben werden. Es fehlt die Freigabe durch den Haushaltsausschuss. Die Mittel für die Sanierung des Hamburg-Berlin-Korridors waren im Haushaltsentwurf 2025 vorgesehen. Doch der ist nun nicht mehr von den Haushaltspolitikern beschlossen worden. Der Vorsitzende der Eisenbahngewerkschaft Martin Burkert befürchtet deshalb, dass die Sanierung der Strecke Hamburg-Berlin so wörtlich zum Rohrkrepierer werden könnte. Die Deutsche Bahn hatte geplant, die überlastete Strecke Hamburg-Berlin ab August nächsten Jahres für 9 Monate zu sperren, um sie in dieser Zeit grundlegend zu erneuern. Durch den fehlenden Haushaltsbeschluss gibt es nun keine Finanzierung mehr dafür.
Soweit Katharina Seiler. Es ist 8.24 Uhr. Sie hören NDR Info. Die Vorbereitungen, sie laufen. Die funkelnden Lichterketten werden herausgeholt. Die Stadt schmückt sich. Hamburg lockt gerade in der Vorweihnachtszeit besonders viele Touristen an. An diesem Wochenende beginnt nicht nur für den Einzelhandel die umsatzstärkste Zeit des Jahres. In Hamburg rechnen auch Hotels mit guten Geschäften. Annalena Ehle über die Erwartungen und Pläne der Hansestadt.
Hamburg hat sich in den vergangenen Jahren zur Weihnachtshauptstadt in Nordeuropa entwickelt, sagt Sascha Albertsen von Hamburg Tourismus. Er erwartet in den kommenden Wochen mehrere Millionen Tages- und Übernachtungsgäste. Zu den weihnachtlichen Highlights zählen neben den Weihnachtsmärkten vor allem die Märchenschiffe am Jungfernstieg, die Weihnachtsparade durch die Innenstadt und der Christmas Garden im Loki-Schmidt-Garten. Von der Weihnachtszeit profitieren aber vor allem auch der Lebensmittel- und der Einzelhandel. Spielwarenhändler erzielen laut Handelsverband zum Beispiel fast ein Viertel ihres Jahresumsatzes. Allerdings erholt sich die Konsumstimmung im Weihnachtsgeschäft nur leicht, sagt Brigitte Nolte vom Handelsverband Nord. Insgesamt rechnet sie dennoch mit einem stabilen Weihnachtsgeschäft. Die Umsätze in Hamburg werden im November und Dezember real, also unter Berücksichtigung der Inflationsrate, vermutlich so ähnlich wie im vergangenen Jahr ausfallen.
Also die Vorweihnachtszeit beginnt so langsam, nicht nur in Hamburg. 8:26 Uhr.